HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochsel. Guten Morgen und einen schönen Sonntag Ihnen. Himmel und Erde heute mit diesen Themen. Revolutionärer Umschwung. Papst Franziskus fordert Rechtssicherheit für homosexuelle Paare. Bücher gegen Antisemitismus. Ein schwedisches Unternehmerpaar hat einen neuen Literaturpreis gestiftet. Das Geheimnis der Ziffern, Zahlencodes in alten Schriften. Und dann haben wir auch heute wieder ein Himmel und Erde Sonntagsthema. Heute Nacht, da haben wir ja wieder die Uhren umgestellt. Manche haben das Gefühl, dass die Umstellung sie aus dem Rhythmus bringt. Und tatsächlich ist ja unser Leben von zahlreichen Rhythmen geprägt. Da kann man schon mal aus dem Takt kommen. Der Rhythmus heilt. Das ist unser Thema heute. Homosexualität, das ist aus Sicht der katholischen Kirche eine schwere Sünde. Entsprechend ablehnend auch die offizielle Haltung gegenüber allen Versuchen einer rechtlichen Gleichstellung homosexueller Paare mit anderen Lebensgemeinschaften. Jetzt aber hat Papst Franziskus in einem Filminterview genau das gefordert. Rechtssicherheit für homosexuelle Paare. Deutet sich da ein radikaler Umschwung an?
Es hat sich angekündigt. Auf dem Rückweg von seiner ersten Auslandsreise zum Weltjugendtag in Brasilien sprach Franziskus 2013 erstmals offen über das Thema Homosexualität. So offen wie noch kein Papst vor ihm. Und er sagte einen Satz, an dem er seitdem gemessen wird. Wenn eine Person homosexuell ist und Gott sucht und guten Willens ist, wer bin ich, über ihn zu richten? Bei der Familiensynode in den Jahren 2014 und 2015 wurde in Rom über eine Öffnung der katholischen Kirche für schwule und lesbische Paare diskutiert. Ohne Ergebnis. In der nun veröffentlichten Szene des Dokumentarfilms Francesco wird der Papst konkreter. Homosexuelle haben das Recht, in einer Familie zu sein. Sie sind Kinder Gottes und dürfen nicht aus dieser Familie ausgeschlossen werden. Was wir brauchen, ist ein Gesetz für zivile Partnerschaften. Und sie haben das Recht, durch dieses Gesetz geschützt zu werden. Noch die Vorgänger dieses Papstes haben versucht, jede Form der Legalisierung homosexueller Partnerschaften zu verhindern. Katholische Politiker wurden aufgefordert, dagegen vorzugehen. In einigen Ländern demonstrierte die katholische Kirche gegen entsprechende Gesetzesvorhaben. Und bis heute haben viele katholische Bischöfe keinen Frieden gemacht mit den eingetragenen oder zivilen Partnerschaften, sagt der US-amerikanische Jesuit James Martin, der sich für die Rechte homosexueller Katholiken einsetzt. Martin in einem Interview mit dem Sender CNN. Es gibt Bischöfe in den USA oder in Polen, die darin eine Bedrohung für die Ehe sehen. Und jetzt unterstützt der Papst solche Partnerschaften. Da müssen manche umdenken. Schwule und lesbische Menschen können sich nun in der katholischen Kirche mehr willkommen fühlen. Was Franziskus weiterhin ablehnt, ist die Homo-Ehe bzw. die Trauung von gleichgeschlechtlichen Paaren. Das Sakrament der Ehe ist nach katholischem Verständnis Mann und Frau vorbehalten. Das sieht auch Thomas Schüller, Kirchenrechtsprofessor an der Universität Münster, so. Reformbedarf sieht Schüller allerdings in der katholischen Morallehre. Die definiert gelebte Homosexualität nach wie vor als Sünde.
Es wäre jetzt Konsequenz, nachdem er diese Tür öffnet, dass er auch diese Lehre im Katechismus ändert. Denn wie kann man dauerhafte rechtliche Beziehungen gutheißen, wenn man aber gleichzeitig die in diesen Beziehungen gelebte Sexualität weiterhin als schwere Sünde geißelt?
In der katholischen Kirche in Deutschland wird gerade diskutiert, ob homosexuelle Paare auch den kirchlichen Segen erhalten sollen. Wenn, dann finden solche Feiern bislang nicht öffentlich statt. Auch hier dominiert die Sorge vor einer Verwechslung mit der kirchlichen Trauung. Der Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Mark Frings, erhofft sich nun eine innerkirchliche Klärung. Er fordert offizielle Segensfeiern für homosexuelle Paare.
Bischöfe in Deutschland haben sich offen gezeigt, beispielsweise für Segensfeiern für homosexuelle Paare. Wir wissen doch auch, dass es längst Formen von Segensfeiern gibt in den Kirchen, aber dass dies vielerorts noch immer hinter verschlossener Tür passieren muss, das kritisiere ich. Die Liebe zweier Menschen sollte gefeiert werden und da sehe ich keinen Unterschied zwischen homo- und heterosexuellen Paaren. Ich würde es sehr begrüßen, wenn Bischöfe die Äußerungen des Papstes jetzt aufgreifen und sie in die innerkirchlichen Entscheidungsprozesse überführen.
Eine Gruppe deutscher Bischöfe arbeitet bereits an einem Segensritus für gleichgeschlechtliche Paare. Die Vorlage für eine solche Feier soll, so sagt Thomas Schüller im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk, im kommenden Jahr veröffentlicht werden.
In einem Filminterview hat Papst Franziskus mehr Rechtssicherheit gefordert für homosexuelle Paare. Wie das einzuschätzen ist und welche Reaktion die Äußerung hervorgerufen hat, das hat unser Vatikan-Korrespondent Tillmann Kleinjung zusammengetragen. Der Antisemitismus war und ist ein gravierendes Problem, und zwar in ganz Europa. Und es ist bekannt, dass der Antisemitismus besonders dort grassiert, wo Menschen keinen Kontakt haben mit Juden, wenig Begegnung mit jüdischer Kultur und jüdisch-religiösem Leben. In Schweden will deshalb ein Unternehmerpaar jüdische Literatur bekannter machen und hat deshalb einen internationalen Literaturpreis gestiftet.
Antisemitismus breitet sich momentan leider überall aus. Wir glauben, dass dieser Preis ein Gegengewicht bilden kann. Die Preisstifter, Unternehmer Thomas Beermann und seine Frau Katharina, haben sich vorgenommen, etwas gegen diese Entwicklung zu tun. Beermann steht nicht unbedingt in der allerersten Reihe der schwedischen Prominenz, stammt aber aus einer wohlhabenden Familie. Die Ahnen seien Ende des 18. Jahrhunderts aus dem damals russischen Teil Polens nach Schweden gekommen und hätten dort die Chance bekommen, ihre Träume wahr werden zu lassen. Unter anderem mit der Gründung eines großen Modehauses in Norrköping, etwa 200 Kilometer südwestlich von Stockholm. Das Paar hat dann lange im Ausland gelebt und dort, so Katharina Beermann, auch erlebt, was es bedeutet, Teil der jüdischen Kultur zu sein. Vor anderthalb Jahren hatten sie und ihr Mann dann die Idee des Internationalen Literaturpreises. Dieser Preis ist nicht an Genres gebunden und offen für alle, sagt Beermann. Thematisch geht es uns aber um die jüdische Literaturtradition. Die Preisstiftung definiert diese Tradition wie folgt. Jüdische Literatur habe sich im ständigen Dialog mit anderen Kulturen und Sprachen verändert. Tradition und Erneuerung zusammen hätten zur ständigen kritischen Auseinandersetzung, sowohl mit religiösen Texten als auch mit Fiktion, Liedern, Poesie und Philosophie geführt. Es sei eine Tradition des Wissens, in der Interpretationen und Erinnerungen im Mittelpunkt stünden, die aufgrund historischer Umstände durch Verfolgung und Diskriminierung gekennzeichnet seien und oft aus Randpositionen und Exilerfahrungen herausgeschrieben würden. Dieser neue Beermann-Literaturpreis wird jährlich und laut Planung zum ersten Mal im kommenden Sommer verliehen. Er ist mit jeweils 750.000 Kronen, umgerechnet gut 72.000 Euro dotiert und zunächst einmal auf den Zeitraum von 10 Jahren beschränkt. In unserem Alter können wir nicht mehr allzu lange nach vorne schauen. In 10 Jahren haben wir aber die Chance, dabei zu sein. Beermann erwartet nicht, dass nur besonders umfangreiche Werke besonders produktiver Autoren in die engere Auswahl kommen, eher schon relativ neue Arbeiten mit einer gewissen Durchschlagskraft, so der Stifter gegenüber der Zeitung Dagens Nyheter. Und auch wenn er die Unabhängigkeit der Jury betont, er geht davon aus, Zitat, dass zumindest in den ersten 5 Jahren Top-Kandidaten ausgezeichnet würden, um den neuen Preis entsprechend einzuführen. Die Arbeit erledigt die Jury und darin sitzen laut Beermann der Autor und Verleger Daniel Pedersen, die Autorinnen Ingrid Elam und Hanna Nordenhück, der bekannte Verleger Svante Weiler und der deutsche Autor und Journalist Thomas Steinfeld.
Ein schwedisches Unternehmerpaar hat einen Literaturpreis gestiftet gegen den zunehmenden Antisemitismus. Der internationale Beermann-Literaturpreis soll erstmals im kommenden Jahr für Werke in jüdischer Lehrtradition verliehen werden. Carsten Schmiester, unser Korrespondent aus Stockholm, berichtete. Mathematik und Religion. Für viele hat das ja wenig miteinander zu tun. Genaue Wissenschaft hier, Metaphysik und Glaube dort. Aber das ist eine verkürzte Sicht. Schon in religiösen Texten des Mittelalters finden sich numerologische Spekulationen. Zahlen, Ziffern und ihre Geheimnisse, die haben schon jahrhundertelang die Theologen beschäftigt. Am Lehrstuhl für lateinische Philologie des Mittelalters und der Neuzeit an der Universität Erlangen-Nürnberg werden diese Geheimnisse jetzt im Rahmen eines Forschungsprojektes genauer untersucht.
Geheime Botschaften in Texten, Bildern und Zahlen, das ist oft der Stoff, aus dem fantastische Romane oder gar Thriller gestrickt sind. Was heute auf den ersten Blick schwer zugänglich wirkt, war im Mittelalter Bestandteil ernsthafter Wissenschaft und Theologie. Bischöfe wie etwa Hinckmar von Reims, der im 9. Jahrhundert als Erzbischof in Frankreich tätig war, schrieben Briefe mit verborgenen Nachrichten, die ohne einen entsprechenden Code nicht zu entschlüsseln waren. Rabanus Maurus, ein etwa zur gleichen Zeit in Fulda lebender Abt, verfasste christliche Abhandlungen im Stil der sogenannten Gittergedichte. Sie bestehen aus hervorgehobenen Buchstabenreihen, geometrischen Formeln und Figuren, die außer dem offensichtlichen Inhalt eine weitere spirituelle Bedeutungsebene enthalten. Die Schnittpunkte zwischen mathematischem, musikalischem und religiösem Wissen zwischen 850 und 1200 erforscht jetzt der Mittellateiner Jeremy Thompson von der University of Chicago näher. Er kennt den Hintergrund der mittelalterlichen Zahlensymbolik.
Auf diese Weise soll gezeigt werden, dass die ganze Schöpfung aus Zahlen besteht, dass es in der Welt eine Ordnung gibt, die Gott gewählt hat. Oder, wie es in der Bibel heißt, dass alle Dinge geschaffen sind nach Maß, Gewicht und Zahl.
Eine gängige Art, im Mittelalter Zahlen zu erklären, bestand zum Beispiel darin, sie in ihre Faktoren zu zerlegen. So galt die Zahl 40 wegen ihrer Faktoren 10 und 4 als eine besondere, 10 wegen der 10 Gebote und 4 wegen der 4 Evangelisten. Zahlensymbolische Überlegungen, die auch in den Abmessungen und Proportionen gotischer Kirchen ihren Niederschlag gefunden haben.
Der Wert dieser Zahlen, ihr Symbolismus, ist nicht immer offensichtlich. Man muss darüber nachdenken. Und ein Autor reagiert in seinen Texten auf das, was früher dazu gesagt wurde. Es handelt sich dabei um sorgfältige und tief durchdachte Überlegungen. Sie mögen zwar wissenschaftlich nicht immer haltbar sein, dafür aber sind sie eindrucksvoll und schön.
Kürzlich hat Thompson zwei aus dem 9. Jahrhundert stammende, kaum beachtete Manuskripte, die auf den spätantiken Autor Boethius zurückgehen, näher unter die Lupe genommen. Von Proportionen, musikalischen Harmonien oder dem Bild Gottes in der menschlichen Seele ist da ebenso die Rede wie von den Kategorien des Aristoteles.
Viele vermuten, dass die numerologischen Spekulationen des Mittelalters bloß Aberglauben oder inzwischen antiquiert sind und wir heute diese Einstellungen wissenschaftlich überwunden haben. Ich möchte allerdings zeigen, dass Wissenschaft nicht immer diese Haltungen überwindet, sondern sie manchmal sogar bestärkt.
Deshalb versteht Jeremy Thompson seine Forschungsarbeit als einen Versuch, die in den rätselhaften religiösen Schriften des Mittelalters enthaltenen Erkenntnisse wiederzuentdecken, um sie für unsere Zeit neu zu erschließen.
Das Geheimnis der Ziffern. Zahlencodes in mittelalterlichen religiösen Schriften werden an der Universität Erlangen-Nürnberg genauer untersucht. Thomas Senne berichtete.
HR Info. Himmel und Erde.
In der vergangenen Nacht haben wir wieder einen Zeitsprung erlebt. Die Uhren werden umgestellt auf Winterzeit. Dabei kommen wir alle ein wenig aus dem Takt. Und das mögen wir nicht so gern. Denn wir leben in Rhythmen, in Biorhythmen, haben unsere eingefleischten Tag- und Nachtzyklen und unsere Aktivitätstakte und auch unsere jahreszeitlichen Biorhythmen. Leben ist Rhythmus, Rhythmus ist Leben, das ist unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Und wie elementar so ein Rhythmus unseren Körper, aber auch unsere Seele erfasst, das kann man erleben bei der Percussionistin Anne Breik.
Nach nur 20 Minuten im Cajon-Kurs von Anne Breik kann sich das Ergebnis schon hören lassen. Jeder Teilnehmer hat eine hölzerne Cajon-Box, darauf schlagen sie im gemeinsamen Rhythmus. Doch so einfach es aussieht, der Anfang ist volle Konzentration und Koordination, sagt die Percussionistin und Musikpädagogin Anne Breik.
Der Kopf muss weg, ne? Also alles loslassen, kein Stress, einfach mal tun.
Heute bin ich hier, mir geht es gut.
Am einfachsten ist es, den Rhythmus mit einem einfachen Satz zu finden. Jedes Wort ein Schlag auf die Trommel. Fehler gibt es nicht. Nicht so einfach, den Arm richtig zu halten. Die Hand fällt aus dem Gelenk auf die Trommelfläche.
Einfach mal die Hände so drauf fallen lassen. Genau, und jetzt den Bass einfach mal die Hände eine fallen lassen. Die andere runter, nur die linke. Genau.
Die Finger berühren die Cajon bei diesem Rhythmus nicht. Haben die Hände erst verstanden, was der Kopf will, geht es fast von alleine. Mit dem Effekt, der Rhythmus geht in den Körper.
Wir machen einfach mal so einen kleinen Offbeat dazu. Und zwar mit Bässen.
Also irgendwie, ich habe das gerade gemerkt, irgendwie, wir haben 20 Minuten gespielt und man hat irgendwie schon den Rhythmus tatsächlich im Blut und will irgendwie so mit dem ganzen Körper.
Du sitzt ja auf dem Klang drauf, also das vibriert schon irgendwie durch. Und dann spielt man natürlich auch, man ist vorgebeugt, da ist schon irgendwie der ganze Körper mit dabei.
Für die beiden Musikstudenten ist der Cajon-Kurs Teil ihres Studiums. Anne Breik aber verfolgt noch ein anderes Ziel mit den Kursen. Die bietet sie nicht nur Musikstudenten an, ihre Workshops sind offen für jedermann.
Also es ist gut für beide Gehirnhälften. Die rechte Hand macht was anderes als die linke. Und manchmal spricht man dazu, noch eine Ebene. Manchmal kommt der Fuß dazu, noch eine Ebene. Und das Schöne ist, die Leute kommen oft von ihrer Arbeit direkt und sagen, oh, ich bin völlig genervt. Wir spielen aber noch keine 2 Minuten. Und der Kopf ist im Grunde wieder frei, weil der mit jetzt was komplett anderem besetzt ist. Und damit ist das auch eine Entspannung.
Leben ist Rhythmus, Rhythmus ist Leben. Unsere Reporterin Susanne Schierwarte hat das bei einem Seminar mit der Frankfurter Percussionistin Anne Breik-Hautner erlebt. Heute Nacht sind unsere Uhren umgestellt worden und viele beschleicht dann immer das komische Gefühl, aus dem Takt, aus dem Rhythmus geraten zu sein. Und tatsächlich, in unserem Körper laufen zahlreiche innere Rhythmen ab, Tag und Nacht, Essen und Trinken. Auch der Lauf der Jahreszeiten prägt einen Lebensrhythmus. Aber wie genau tickt eigentlich unsere innere Uhr?
Jeder hat sie und bei jedem tickt sie anders, die innere Uhr. Sie lässt sich nicht verstellen und nicht bestechen, sagt Professor Dr. Till Rönneberg von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er ist Chronobiologe und untersucht die biologischen Rhythmen des menschlichen Organismus.
Die innere Uhr hat ja die Aufgabe, den gesamten Stoffwechsel und alle anderen Funktionen im Körper auf einen 24-Stunden-Rhythmus zu optimieren. Man kann sich das gut vorstellen bei Pflanzen, die haben eine innere Uhr, die ihnen schon Stunden vor Sonnenaufgang sagt, fahrt jetzt eure Photosyntheseapparate hoch, damit ihr das Licht anständig ausnutzen könnt.
Wie unsere innere Uhr tickt, zeigt sich in den 2 verschiedenen Chronotypen. Es gibt die Lerchen und die Eulen. Erstere sind morgens fit, machen abends aber früher schlapp. Bei den Eulen läuft es genau umgekehrt.
Einer der wichtigsten Faktoren ist Licht und Dunkelheit. Wir können davon ausgehen, dass früher, als wir noch kein elektrisches Licht hatten und sehr viel draußen gearbeitet haben, dass die Unterschiede zwischen den Lerchen und den Eulen gar nicht so groß waren.
Heute sind die Nächte durch das elektrische Licht hell. Schichtarbeit sorgt noch für mehr Unregelmäßigkeit im Schlafrhythmus. Alles Gift für unsere Gesundheit.
Dass das Leben gegen die innere Uhr langfristig Folgen hat, da kann man zeigen, dass fast alle Krankheiten hochgehen, bis hin zu allen möglichen Krebsarten, die man früher bekommt.
Sich nach dieser inneren Uhr aber zu richten, fällt in Hessen nicht schwer. Im Gegenteil, hört man auf dem Marktplatz in Lauterbach. Übrigens zu früher Stunde.
Ich habe eine innere Uhr auf jeden Fall. Also ich wache eigentlich immer so zwischen 3 und 4 Uhr morgens auf. Das ist so die Zeit, wo ich auch wirklich fit bin. Ich stehe auf, bin wach und kann sofort zu meinen Tieren. Die werden dann alle versorgt.
Ich werde eigentlich zwischen 6 oder sogar 5:30 und 7 werde ich jetzt wach.
Das ist normal, glaube ich, dass man diese innere Uhr hat. Die kann mal außer Takt kommen durch Krankheit, aber gewöhnlich ist die vorhanden.
Und um die aktuelle Pandemie hier einzubeziehen, sagt Professor Till Rönneberg, dass sich Corona für die innere Uhr der Arbeitnehmer im Homeoffice gar nicht so negativ auswirkt.
Wir haben Studien gemacht, die zeigen, dass die Menschen alle länger schlafen. Sie sind genauso produktiv wie vorher, aber sie können entlang ihres eigenen chronotypischen Rhythmuses leben.
Und damit auch sehr effektiv arbeiten.
Wie tickt unsere innere Uhr? HR-Inforeporterin Steffi Mosler über die vielen Rhythmen unseres Körpers und wie sie unser Leben prägen. Von den Rhythmen, die oft unbewusst in unserem Körper ablaufen, haben wir ja schon gehört. Aber wir tragen den Rhythmus ja gerne auch mal nach außen. Gehen, klatschen, singen. Und das kann doch jeder, schon Kinder lieben das. Aber wenn das alles gleichzeitig passieren soll und dann noch in verschiedenen Rhythmen, dann kann man schon mal aus dem Takt kommen und aus dem Rhythmus fallen. Und das Ganze hat auch einen Namen, Taketina nämlich. Erfunden hat es der Rhythmuspädagoge Reinhard Flattischler. Wozu das gut ist? Das hat ihn meine Kollegin Petra Diebold gefragt.
Herr Flattischler, wenn jemand noch nie was von Taketina gehört hat, wie erklären Sie es?
Ja, erklären kann man das nicht nur schwer, man kann beschreiben, was es ist. Und zwar ist es halt eine sehr, sehr außergewöhnliche Art, dem Rhythmus direkt zu begegnen, und zwar direkt mit dem Körper, und zwar auf 3 unterschiedlichen Ebenen, mit der Stimme, mit dem Klatschen und mit den Schritten. Das ist die Besonderheit dieser Methode, dass sie jemanden, der gar keine Ahnung von Musik hat, in diese sehr komplexe Rhythmuswelt reinführen kann. Und zwar erstmal nur mit der Stimme. Es beginnt ganz, ganz simpel mit dem Rhythmus von ein paar Silben. Die verbinden sich dann mit einfachen Schrittbewegungen. Und dann kommt der Punkt, dass plötzlich ein anderes Klatschen dazu kommt. Und an dieser Schwelle fallen dann viel aus dem Rhythmus, verlieren sozusagen den Rhythmus, während der Rhythmus vom Leiter ja weitergetragen wird. Und es fallen ja nie alle zugleich in einer Gruppe raus. Also es geht immer der Rhythmus weiter. Und ich habe die Möglichkeit, rauszufallen, wieder reinzukommen und wieder rauszufallen, wieder reinzukommen. Und dadurch komme ich dem Rhythmus immer und immer näher.
Es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich habe gar kein Rhythmusgefühl. Ich glaube, Sie sagen, das gibt es nicht, solche Menschen, oder?
Naja, ich glaube schon, dass Menschen von sich glauben, dass sie keinen Rhythmus haben und sie haben halt noch nie diesen Zutritt bekommen. Aber jeder Mensch kann diesen Zutritt bekommen und wenn er ihn bekommt, dann ändert sich sehr, sehr viel in seinem Leben, denn alles ist ja Rhythmus. Wir sind Rhythmus, alles um uns ist Rhythmus. Und wenn wir diese Verbindung zu dieser Kraft direkt schaffen, also wenn wir uns wirklich mal ganz im Rhythmus zu Hause fühlen, dann hat es nämlich gravierende Auswirkungen auf unser Leben im Alltag, auf unsere Beziehungen und auf alles andere in unserem Leben.
Jetzt fragen sich vielleicht viele, wofür steht wohl dieses Taketina? Wofür steht's? Was hat es auf sich mit diesem Wort?
Das sind einfach vier Silben. Und diese vier Silben sind eine Bewegung in unseren Sprechen, wo ich sage, Ta ist ja vorne an den Zähnen, K geht hinten, also zum Hals, dann wieder T ist wieder vorne und Na geht hoch zum Nasalen. Also ich habe eine Bewegung, die geht vor, zurück, vor und rauf. Also ich mache in meinen Stimmorganen bereits eine Viererbewegung, ohne dass mir das überhaupt bewusst ist.
Das stimmt, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Und dann geht man eben mit den Füßen auch einen Schritt auf eine bestimmte Silbe und dann hinterher klatscht man auch noch auf eine andere Silbe.
Ja, also gibt es ganz viele verschiedene rhythmische Übungen, rhythmische Meditationen. Das Ziel von jeder Taketina-Übung ist ja, ins Hier und Jetzt zu kommen. In Wirklichkeit, weil wenn ich in drei unterschiedlichen Rhythmen bin, dann kann ich mein zwanghaftes Denken nicht mehr aufrechterhalten, sondern dann muss ich im Hier und Jetzt sein. Und wenn ich wieder anfange, irgendwas zu denken, dann falle ich wieder aus dem Rhythmus. Und das heißt, damit lerne ich mehr und mehr, in diesen einzigen Moment zu kommen, den es ja im Leben wirklich gibt, nämlich jetzt. Das Zweite ist, alles ist Rhythmus, unsere ganze Physiologie, wir haben ja Atem, Herzschlag und so weiter. Und die resynchronisieren sich auch natürlich in diesem Prozess. Das Dritte ist, es ist ein extrem intensives Gedächtnistraining. Das heißt, es ist etwas, wo ich plötzlich ein ganz neues Gedächtnis, Memory quasi auftun kann.
Herr Flatteschlafen, wenn Sie das heute machen, Sie machen ja ganz viele Workshops auch, macht es Ihnen immer noch Spaß?
Nach 50 Jahren bin ich viel mehr fasziniert noch von dem Ganzen, weil ich jetzt gelernt habe, natürlich ganz diffizil mit Menschen zu arbeiten. Und das Wesentliche ist ja, dass es nicht darum geht, eine Methode jetzt irgendwie anzuwenden, sondern Sie sehen Menschen in den Rhythmus kommen, da ist ja jeder Mensch anders. Und es ist faszinierend zu sehen, wie die Menschen in den Rhythmus kommen und was mit ihnen dann passiert, wenn sie plötzlich eben nicht mehr ständig denken müssen an dieses und jenes, wenn sie in das Hier und Jetzt kommen, wenn sie in die Präsenz kommen und wenn sie vor allem anfangen zu spüren, wie sich's anfühlt, wenn Rhythmus trägt, weil das übertragt sich dann auch auf das Gefühl, dass das Leben trägt. Es ist heute gar nicht so unwichtig, wirklich in so eher chaotischen Zeiten zu spielen. Da ist ein Grund, der mich tragen kann. Ja,
ja, das stimmt. Das ist vielleicht gerade in diesen Zeiten dann ganz besonders wichtig, das auch zu haben. Sie sagen ja auch, Taketina, also es ist eine Lernmethode und man kann fürs Leben lernen. Wie denn?
Ja, in dem Moment, wo ich lerne, quasi mit einer Methode, die Rhythmus ja, die Taketina ja ist, jetzt hier und jetzt das Denken abzustellen und in einen Meditationszustand zu gehen, habe ich natürlich ein ganz großes Plus für mein Leben, weil da ja ständig irgendwelche Reaktionen auf etwas sind. Jemand sagt was, ich reagiere. Also ich lerne zum Beispiel über Taketina aus der Reaktion rauszugehen, weil ich falle ständig raus. Zuerst reagiere ich auf das, aber weil es so oft passiert und weil der Outcome immer besser wird, gewöhne ich mir ab, sofort zu reagieren. Das heißt, es ist zwischen dem Input und dem Output ein Raum. Und das lerne ich auch fürs Leben. Das heißt, jemand sagt was zu mir, was mir vielleicht nicht gefällt. Und anstatt gleich zu reagieren, lasse ich es mal stehen und es kommt was ganz Neues raus. Also das wäre zum Beispiel eine direkte Rückmeldung, die ich immer wieder von Menschen bekomme. In Tagetina geht es ja um Bewegen, Hören, Atmen und nicht um Denken. Denken kann mich nach morgen transportieren oder nach gestern, vorgestern, aber Hören, Singen, Bewegen ist immer jetzt.
Leben ist Rhythmus, Rhythmus ist Leben und Rhythmus kann das Leben heilen. Davon ist der Rhythmuspädagoge Reinhard Flattischler überzeugt. Petra Diebold hat mit ihm gesprochen. Und das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.